Ja, ich schaue in eure Gesichter, freue mich, dass ihr da seid, dass es doch noch einige Gesichter geworden sind, heute Morgen, am Weihnachtsmorgen. Wer von euch hat denn letzte Woche Sonntag das WM-Finale geschaut oder zumindest auszugsweise? Doch so ein paar, gut, ich auch. Ich bin während des Spiels eigentlich erstmal eingeschlafen, weil das so einseitig war, bin dann aber rechtzeitig wieder wach geworden. Und die Schlagzeilen, die dann später teilweise in der argentinischen Presse zu lesen waren, die haben mir einen guten Einstieg zu der heutigen Predigt zum Thema Ewigkeit geliefert. Weil in Argentinien ja sind Sehnsüchte erfüllt worden. 36 Jahre gewartet auf den WM-Titel. Messi, der beste, vermutlich beste Fußballer aller Zeiten, wie die Argentinier sagen. Brasilianer würden sagen, das ist Pelé gewesen, aber wie auch immer, hat Argentinien zum Sieg geführt. Und in unserer Predigtreihe hieß es ja, wenn der Himmel die Erde berührt, in den letzten Wochen, in der Adventszeit. Und wenn wir uns dann die Schlagzeilen ansehen, die in der argentinischen Presse zu finden waren, Weltmeister Messi, Argentinien berührt den Himmel in Katar. Heute ist Messi in die Ewigkeit eingegangen. Dann ist das so ein bisschen wie die Predigt heute, nur in der umgekehrten Richtung. Hier mit Worten ausgedrückt, ja, das himmlische Ziel erreicht, endlich Weltmeister als Land, als Fußballer. Es wäre schön, wenn wir als Menschen aus unserer Kraft heraus den Himmel erreichen könnten, was diese Schlagzeile so ein bisschen vermuten lässt. Wir wissen, dass das nicht in unserer Kraft ist, dass wir es nicht können. Die Bibel hat dafür eine Lösung. Da haben wir in den letzten Wochen viel von gehört, was es bedeutet, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass aus der Ewigkeit heraus uns Menschen eine Hand entgegengestreckt worden ist. Aber bei den Schlagzeilen sehen wir auch, dass so religiöse Begriffe wie Ewigkeit und Himmel auch im 21. Jahrhundert noch verwendet werden. Sie sind nicht verstaubt und lösen doch bei den Menschen irgendwo, denke ich, positive Erwartungen und Bilder aus. Sonst würde das ja im Jubelsturm liegende Argentinien und die Presse diese Bilder nicht für den WM-Sieg verwenden. Aber wir sind ehrlich, das hat der Carsten eben in der Einleitung ja auch schon ganz klar gesagt, die wirkliche Bedeutung von Ewigkeit, so wie sie uns Gott in seinem Wort in der Bibel beschreibt, übersteigt meine und deine Vorstellungen bei weitem. Und dem müssen wir uns stellen. Aber wir sollten das Thema deshalb nicht zur Seite schieben, sondern wir sollten uns damit beschäftigen. Weil Ewigkeit wird persönlich und ist persönlich, für mich, für dich, einfach für jeden Menschen. Es kommt vielleicht näher an uns ran, wenn ein geliebter Mensch stirbt und irgendwo eine Lücke entstanden ist. Aber es ist einfach so, dass jeder Mensch irgendwo mit der Zukunftsfrage, mit der Ewigkeitsfrage in seinem Leben sich auseinandersetzt. Und das wollen wir auch heute Morgen tun. Und zwar mit einer Person, anhand einer Person, wo wir eben die Textlesung gehört haben. Es gibt die sogenannten Weihnachtsstars, so will ich sie mal nennen. Wir hören in den Weihnachtspredigten von Maria und Josef, wir hören von den Hirten, wir hören von Herodes, wir hören von den Weisen aus dem Morgenland. Ich habe so überlegt, ob ich schon mal in der Weihnachtszeit eine Predigt über den Simeon gehört habe. Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ändert sich deshalb heute, weil der wirklich gut auch zu diesem Thema passt, Ewigkeit wird persönlich. Diese Begegnung von Simeon, die er mit dem Jesuskind hatte, findet etwa 40 Tage nach Jesu Geburt statt, im Tempel von Jerusalem. Und da möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen. Simeon, den Namen kann man übersetzen mit Gott hat gehört oder einfach die Bedeutung, der von Gott erhörte. Im ersten Vers des Textes, den Carsten uns vorgelesen hat, heißt es: Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. In einem Kommentar habe ich gelesen, da wurde dazu geschrieben, wenn man das Leben von Simeon mit ein paar Worten überschreiben könnte, dann könnte man es wirklich damit überschreiben, dass man sagt, Simeon wartete auf den Trost Israels. Davon war sein Leben durchzogen. Es ist auch interessant, dass es ein traditionelles jüdisches Gebet gibt. Da heißt es, dass ich den Trost Israels sehen möge. Ja, wer ist der Trost Israels? Mit dem Trost Israels ist der Messias gemeint, auf den das jüdische Volk zur Zeit von Jesu Geburt schon seit Jahrhunderten wartete. Und mit diesem Gebet, dass ich den Trost Israels sehen möge, drücken ja gläubige Juden einfach ihre Sehnsucht aus, doch endlich den versprochenen Messias kennenzulernen und zu sehen. Und Simeon war ein Mann, dessen Leben ja durchdrungen war von diesem Wunsch. Wir wissen nicht, wie alt Simeon war. Man kann davon ausgehen, dass er schon ein alter Mann gewesen ist. In der jüdischen Tradition spricht man davon, dass er 103 Jahre alt geworden wäre oder 113. Ich weiß es nicht genau, aber beides, keine Ahnung. Es ist egal, der biblische Text gibt uns nichts darüber her. Aber er war durchdrungen in seinem Glaubensleben von dem Vertrauen in Gottes Wort, dass diese Messias-Verheißung, die im Alten Testament auch in den letzten beiden Predigten vom Carsten ja auch betont worden ist, in ihm lebendig war und dass er dem bedingungslos vertraut hat. Er ist des Wartens auf diesen Messias nicht müde geworden in seinem Leben. Und das ist eine ganz positive Eigenschaft, die er hat, dass er auf Gottes Verheißung warten kann, dass er nicht müde wird, dass sein Vertrauen nicht abnimmt, sondern dass er stark ist im Glauben, ein Mann des Glaubens ist. Und das war zur Zeit der Geburt von Jesus nicht an der Tagesordnung. Wenn wir in die Weihnachtsgeschichte hineinschauen und dann sehen, wie die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem eintreffen und sich nach dem neugeborenen König erkundigen am Hof des Herodes, erleben wir nicht, dass sich plötzlich die ganzen Angestellten und Bediensteten des Herodes auf den Weg machen, um den drei Weisen zu diesem neugeborenen König zu folgen. Es steht in dem Text, dass sich ganz Jerusalem erschreckte über diese Ankunft der Weisen. Also kein Volksaufmarsch, um dem neugeborenen König zu begegnen. Daraus kann man schließen und daraus schließe ich auch, dass die wirkliche Messias-Erwartung im Volk Israel zur Zeit Jesu nicht wirklich vorhanden gewesen ist. Es gab welche, die haben gewartet, wie dieser Simeon, oder auch später im Lukas-Evangelium direkt hinterher wird uns von der Hanna berichtet. Aber wir sehen, durchzuhalten, des Glaubens nicht müde zu werden, dafür muss man auch was tun. Simeon war eigentlich nur von der Frage durchdrungen, wann er kommen wird. Nicht ob er kommen wird, sondern wann. Das ist für uns halt auch die Frage der Erwartung. Für mich, für dich. Was erwarten wir von Jesus? Erwarten wir, dass er wiederkommt? So wie es in der Bibel beschrieben ist, so wie es Jesus ja selber gesagt hat. Über den Zeitpunkt, wann diese Entrückung stattfinden soll. Da gibt es unter den Christen unterschiedliche Ansichten. Das ist auch gar nicht so wichtig im Moment. Aber mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen, denke ich, sollte ein Kernpunkt unseres Glaubens sein. Genauso wie Simeon fest damit gerechnet hat, den Messias leibhaftig sehen zu dürfen. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Simeon wird im Alten Testament zu Hause gewesen sein. Er wird die ganzen Prophetien und die ganzen Aussagen zu dem Messias gekannt haben. Er war gelehrt und unterrichtet worden in Gottes Wort. Und ich bin fest überzeugt, dass er aus Überzeugung seinen Glauben lebte, dass er ihn bezeugte, dass das nicht seine Privatsache war, sondern dass er dafür einstand. Und Simeon hatte dieses außergewöhnliche persönliche Versprechen von Gott bekommen, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias selbst gesehen hat. Wenn wir uns das überlegen, was das bedeutet, Simeon wird krank, er weiß, er wird die Krankheit überleben, weil er hat den Messias noch nicht gesehen. Es gibt Nöte in seinem Leben, vielleicht auch durch die Römer irgendwelche gefährlichen Situationen, was auch immer. Er vertraut dieser Zusage, die Gott ihm durch seinen Geist gegeben hat, dass er so lange leben wird, bis er den Messias gesehen hat. Er wusste, komme, was da wolle, er würde den Messias sehen. Vorher würde er nicht sterben. Das ist wirklich eine persönliche Segnung, die er erfahren hat, die auch irgendwo ich als ein Stück weit Belohnung für seinen festen und unerschütterlichen Glauben sehe. Auch da stellt sich für mich wieder die Frage, wie gehe ich persönlich mit dem um, was Gott mir durch sein Wort verheißt oder verspricht. Carsten sagte eben auch, Ewigkeit halt so in der Zukunft, das, was wir uns nicht vorstellen können, das, was von dem Irdischen entkoppelt ist. Das stimmt, auf der einen Seite sehen wir das so, sehen viele Menschen das so. Sie sehen auf der einen Seite das irdische Leben, auf der anderen Seite das himmlische Leben oder das ewige Leben. Aber so entkoppelt sehe ich es nicht. Wie ich drüber nachgedacht habe, durch meine Geburt habe ich in Anführungszeichen ewiges Leben. Egal, wie es nach meinem Tod weitergeht. Die Bibel spricht da von unterschiedlichen Möglichkeiten. Ewigkeit bei Gott, in Gemeinschaft mit Gott, für die, die Jesus nachfolgen, für die, die Jesus vertrauen, für die, die wissen, dass ihre Schuld bei Gott bereinigt und vergeben ist. Und die Bibel spricht von der ewigen Trennung von Gott. In der Bibel bezeichnet sie diesen Ort als Hölle. Aber wer einmal geboren ist, dessen Existenz wird niemals aufhören. Das ist die klare Aussage von Gottes Wort. Die Zeugen Jehovas sehen das zum Beispiel anders. Sie sehen es so, dass die, die ungläubig sterben, sich im Nichts auflösen. Aber davon spricht die Bibel nicht. Und die Verheißung, die Jesus gegeben hat, in meinem Haus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, die gilt. Genauso wie die Verheißung gegolten hat, die Simeon bekommen hat, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias gesehen hat. Es geht weiter im Tempel bei der Begegnung. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusagen erfüllt. Dieses Bild zeigt uns, wie Simeon das Jesuskind in seinen Armen hält. Es zeigt uns die Begegnung dieser beiden. Und Simeon, der muss, ich kann es mir nicht vorstellen, was er gefühlt haben muss, dass seine persönliche Verheißung sich in diesem Moment erfüllt hat. Wir wissen nicht, mit was für Gedanken er in den Tempel gegangen ist, was der Geist Gottes da in ihm gewirkt hat. Ich gehe davon aus, dass er öfters im Tempel gewesen ist, weil das einfach der zentrale Ort der Anbetung der Juden war. Und er als gläubiger Jude wird diesen Ort oft aufgesucht haben. Und er kommt in den Tempel und da ist diese Familie mit dem kleinen Baby, mit dem Namen Jesus. Und Simeon erkennt in diesem Jesus den, auf den er gewartet hat, der angekündigte Messias. Wenn der Himmel die Erde berührt, wird Ewigkeit persönlich, gerade hier bei Simeon. Jesus, die Ewigkeit, hat den Himmel berührt Und die Ewigkeitsfrage des Simeon, wann er in die Ewigkeit eingehen wird, ist jetzt geklärt. Und deshalb passt Simeon besonders zu diesem Titel dieser Predigt. Und ich finde es ja beeindruckend, wie Simeon reagiert. Er ist froh und dankbar darüber, dass er in Frieden sterben darf. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist das mit eins der größten Geschenke, die wir von Gott bekommen können, in Frieden zu sterben. In Frieden heißt, in Frieden mit den Menschen, mit denen mein Leben gefüllt gewesen ist, mit meiner Familie, mit den Freunden. In Frieden heißt vor allen Dingen geklärt in meiner Gottesbeziehung, dass ich weiß, dass Gott mich liebt und angenommen hat. Und in Frieden heißt dann obendrauf noch, wenn man ohne großes Leiden sterben muss. Und Simeon freut sich ein Stück weit darauf, dass sein irdischer Weg zu Ende ist. Keine Angst, sondern Lob Gottes. Und das ist wirklich so ein großes Geschenk, was Gott ihm hier macht. Es heißt in einer anderen Übersetzung, nun entlässt du deinen Knecht, wie du es verheißen hast, in Frieden. Dieses Entlässt in diesem Text hat mehrere Bedeutungen. Es kann unterschiedlich übersetzt werden. Es bedeutet auf der einen Seite, Gefangene freizulassen oder ein Schiff loszubinden, Segel zu setzen, ein Zelt abzubauen, ein Tier von der Last eines Joches zu befreien. Es sind doch alles positive Dinge. Dinge, die für Befreiung sprechen, wie bei dem Tier oder bei dem Gefangenen freizulassen. Oder Dinge, die von einem Neuanfang sprechen, Segel setzen, ein Schiff losbinden, ein neuer Lebensabschnitt, etwas Neues beginnt. Und das weiß Simeon. Er weiß, dass für ihn der Tod ein Neubeginn sein wird in der Ewigkeit. Und deshalb kann Simeon in Frieden sterben. Er hat keine Zukunftsangst, er hat keine Fragen, was sein wird, sondern er weiß sich geborgen bei seinem Gott, ja, dem er sein ganzes Leben hindurch treu gewesen ist. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir das in unserem Leben, ja, als Jesu Jünger, Nachfolger erleben dürfen. Dass Gott uns Trost schenkt, dass Gott uns Hoffnung schenkt und gerade dann, wenn es an den, ja, Punkt des Sterbens geht, dass das ein Geschenk ist, was wir erfahren. In Vers 30 heißt es, das habe ich eben gelesen, wir sind jetzt schon einen weiter, mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zur Ehre bringen wird. Es sind insgesamt 4 Stellen des Alten Testamentes, die hier aufleuchten in dem, was Simeon hier sagt. Und nochmal, stellt euch vor, Simeon ist im Tempel. Und was sagt er hier? Er spricht von der Rettung für alle Völker. Und das ist wirklich bemerkenswert, dass Simeon an dem Ort, der für alle Nichtjuden tabu gewesen ist, außer dem Vorhof der Heiden, missionarisch redet oder eine missionarische Prophetie ausspricht. Er spricht davon, dass der Messias nicht nur für das Volk Israel gekommen ist, sondern für alle Völker dieser Erde, für alle Menschen. Und das spricht er aus, weil ihm Gottes Geist das eingibt, weil er das sagen soll. Und diese Barmherzigkeit von Jesus gegenüber der ganzen Welt ist ein Thema, was im ganzen Lukas-Evangelium immer wieder aufleuchtet. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Lukas auf der einen Seite das Lukas-Evangelium geschrieben hat, wo Gottes Liebe zur Welt, zu den Völkern thematisiert wird, und auf der anderen Seite aber auch die Apostelgeschichte, dann passt das ja ganz gut zusammen. In Apostelgeschichte 4, Vers 24 steht, und in keinem anderen ist die Rettung zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus, er ist es. Die Ewigkeitsfrage wird einfach für jeden Menschen entschieden an der Person von Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Es entscheidet sich in Bezug auf unseren Glauben, auf meinen Glauben an Jesus. in Bezug auf die Beziehung, die ich zu diesem Kind in der Krippe, das später als Mann am Kreuz auf Golgatha sterben wird, habe. Und er ist nicht einfach zufällig gestorben, sondern er ist gestorben, weil er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat und 3 Tage später auferstanden. Das ist die entscheidende Frage, wie ich, wie du, wie jeder Mensch auf diesem Planeten zu dieser Botschaft steht und wie er damit umgeht. Deshalb begegnest du in deinem Leben Jesus, indem du in der Bibel liest, indem dir jemand von ihm erzählt, indem du eine Predigt über ihn hörst, indem du von dem Evangelium, der guten Nachricht, der Gnade hörst, dann stellt sich die Ewigkeitsfrage für dich. Weil was denkst du darüber? Was glaubst du? Was kannst du nicht glauben? Was willst du nicht glauben? Wie auch immer, das ist die entscheidende Frage. Lässt du dich von Jesus in die Ewigkeit retten? Lässt du dir von Jesus die feste Zusage des ewigen Lebens geben und glaubst du daran? In Vers 33, Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über das Kind sagte. Das kann ich verstehen. Die wussten ja selber noch nicht genau, was dieses Kind für sie bedeutete als Eltern. Sie hatten bestimmt viele, viele Fragen. Josef und Maria, beide hatten diese Engelbegegnung. Beide haben dann das Weihnachtsgeschehen um die Geburt herum erlebt, wie diese Weisen weit angereist kommen und dem Kind huldigen, wie die Hirten sich auf den Weg machen. Sie haben so viel erlebt in kurzer Zeit und jetzt begegnet ihnen dieser alte Mann im Tempel, der diese erstaunlichen Worte über das neugeborene Kind ausspricht. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon gibt der Maria hier einen Ausblick auf den Kummer, der auf sie wartet. Sie als Mutter von Jesus wird viel erleben und ertragen müssen. Es scheint so, dass diese Stelle, die ich vorgelesen habe, den Schluss zulässt, dass Josef das wirkliche Wirken Jesu, diese 3 Jahre, die uns in den Evangelien berichtet werden, nicht mehr selber erlebt hat, sondern dass er vorher gestorben ist. Dass Josef also in dem Sinne von diesem Kummer verschont geblieben ist. Und Gott benutzt nun hier Simeon, um prophetische Worte für Maria zu haben, aber auch für uns in der Zukunft. Um etwas über den Dienst und die Zukunft von Jesus zu offenbaren. Israel wird sich an ihm stoßen. Habt ihr euch schon mal so richtig irgendwo dran gestoßen, dass ihr teilweise sogar vielleicht ein Schimpfwort benutzt habt? Es gibt so Stellen, da tut das richtig weh. Im Ellenbogen, ne? Da passiert sowas schon mal. Oder auch mit dem Schienbein. Menschen werden also Jesus ablehnen. Sie werden ihn sogar hassen. Das wird uns in den Evangelien berichtet. Und sie werden so weit gehen, dass sie ihn töten. Er wird der verworfene Eckstein sein, da spricht die Bibel von. Und dadurch werden viele zu Fall kommen. Zeichen bedeutet in der Bibel meistens immer, weil hier auch von Zeichen die Rede ist, dass es um Wunder geht. Und Jesus ist Gottes Wunder. Und was machen die Menschen zur Zeit Jesu oder auch noch heutzutage? Anstatt sich diesem Wunder mit offenem Herzen und mit ungeteilter Aufmerksamkeit zuzuwenden, stellen wir uns gegen Jesus, gegen Gottes Wunder und reden sogar gegen ihn, anstatt ihn anzubeten. Seine Geburt war ein Wunder. Sein Dienst war voller Wunder. Er heilte Kranke. Er versorgte große Menschenmengen mit Essen. Er weckte sogar einen Toten auf. Und all diese Wunder waren Zeichen dafür, dass Jesus wirklich der Messias und Retter der Welt ist. Dass er wirklich der gewesen ist, auf den Simeon gewartet hat. Aber viele Menschen lästern über ihn, weil sie ihn gar nicht wirklich kennen, widersprechen ihm, rebellieren gegen ihn oder machen sich über ihn lustig. Und auch der Glaube an die Wiederkunft Jesu ist auch unter Christen teilweise ganz abhanden gekommen. Vielleicht, weil man es sich nicht vorstellen kann, vielleicht, weil man nicht mehr damit rechnet, ich weiß es nicht. Ich habe ein Zitat gefunden, das das ausdrückt, was ich gerade versucht habe, in Worte zu fassen. Da hat ein Mitglied der Beatles, der John Lennon, vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, das Christentum wird schrumpfen und verschwinden. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich habe recht. Und das wird sich beweisen. Inzwischen sind wir populärer als Jesus. Ich weiß nicht, was erst verschwinden wird. Rock'n'Roll oder das Christentum. Er hat sich geirrt und es wird niemals so eintreten. Und wir können sicher sein, dass so wie zur Zeit des Simeon ein gläubiger Überrest, also Leute da waren, die Gott bedingungslos vertraut haben und ihm nachgefolgt sind, das wird es durch die ganze Geschichte bis zum Ende hindurch geben. Es wird immer auf diesem Planeten einen gläubigen Überrest von Christen geben, die an den Herrn Jesus glauben. Und deshalb drücken diese Worte von John Lennon Stolz und Überheblichkeit aus, wahrscheinlich weil sie so erfolgreich gewesen sind. Aber es wird niemals eintreten, das, was er hier so überzeugt zum Ausdruck gebracht hat. Der Stein, an dem sich die Menschen stoßen werden. Jesus als Eckstein ist der Stein der Rettung. Und im Propheten Daniel, in der Vision, in dem Traum, den König Nebukadnezar gehabt hat, gibt es auch einen Stein. Da ist es ein Stein des Gerichts. Man kann auch sagen, Jesus ist ein Prüfstein für unser menschliches Herz. Weil dadurch wird offenbart, wie wir wirklich im Glauben stehen, was wir im Herzen über Jesus denken. Und denkt dran, Gott schaut aufs Herz. Das ist ihm wichtig. Nicht, was wir tun, was wir denken, sondern was wirklich in unserem Herzen uns antreibt. Und viele haben erlebt, dass sie von der Liebe Jesu überwältigt worden sind und sich ihr Denken total verändert hat. Dass sie erkannt haben, dass dieser Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wirklich gelebt hat und dass die Berichte in den Evangelien richtig sind und dass Jesus immer noch lebt und wiederkommen wird. Josef und Maria werden sehr verwundert gewesen sein über das, was sie dort mit Simeon im Tempel erlebt haben, was sie gehört haben. Und sie können es vielleicht auch gar nicht richtig einordnen. Sie verstehen das alles nicht, das sagt uns der Text ja auch. Wie sollten sie auch? Sind wir doch mal ehrlich. Auch wir, die wir vielleicht schon viel in der Bibel gelesen haben, viele Predigten gehört haben oder vielleicht auch wie ich selber predige, ich kann auch nicht alles verstehen. Es geht einfach nicht. Aber ich bin froh, dass ich vieles oder die Dinge, die ich nicht verstehe, stehen lassen kann und sagen kann, okay, vielleicht verstehe ich es später. Vielleicht erklärt mir Gott die Zusammenhänge im Nachhinein, an einem anderen Punkt in meinem Leben. Auch im Lukas-Evangelium in Kapitel 19, da heißt es über Maria, das ist Vers 19 in Kapitel 2, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie oder bedachte sie in ihrem Herzen. Wieder das Herz. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass Maria dieses ganze Geschehen um ihre Familie herum, um Jesus herum, einfach so auch als Puzzle gehandelt hat. Sie hat all das, was gesagt worden ist, versucht zu begreifen und sie hat ihr Leben lang bestimmt versucht, die Dinge zu ordnen und vielleicht zu einem Puzzle für sich zusammenzusetzen. Die Begegnung mit den Hirten, mit den Weisen, die Begegnung mit Simeon. Sie wollte verstehen und begreifen, was geschah und was es bedeutete, dass sie ja den Messias auf die Welt gebracht hat. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Einstellung gegenüber Gottes Wort, dass wir bereit sind zu puzzeln, dass die Dinge, die wir noch nicht fassen können, die wir vielleicht auch noch nicht glauben können, dass wir das als Puzzleteil vielleicht zur Seite legen und woanders weitermachen. Ich habe da immer dieses Bild aus früheren Weihnachtsfesten vor Augen. Dann gab es für mich Puzzle, aber ich habe nicht gepuzzelt. Das haben meine Mutter und meine Oma gemacht. Wir haben dann zusammen da Tage, wochenlang gesessen und haben dann gepuzzelt. Und dann haben sie dann nachher von hinten nummeriert, dass ich es dann im Notfall auch schneller hätte zusammenbauen können. Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht sind wir auch als Gemeindeglieder, als so wie wir hier zusammen sind, auch Puzzler. Wir stehen nicht alle gleich im Glauben. Wir haben unterschiedliche Fragen oder vielleicht auch unterschiedliche Sorgen im Moment. Aber wir sollten zusammen puzzeln. Und wir sollten vor allen Dingen auch zusammen beten. Und ich muss sagen, eigentlich rede ich mir da selber ins Gericht, wenn ich denke, wie ich bete, worüber ich bete. Ich würde noch viel gerne viel weiter beten, also viel mehr mit einschließen, also diese alltäglichen Sorgen und so dieses aus dem kleinen Kreis heraus. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn das jeder machen würde, so seinen eigenen Kreis umbetet, dann wird der Gesamtkreis schon viel, viel größer. Aber ich denke, Gemeinde ist auch gerade dazu da, dass wir unser Glaubenspuzzle zusammenfügen können, dass wir uns ergänzen können, dass wir uns helfen können. Und mit einer letzten Folie möchte ich zum Schluss kommen. Vielleicht diese beiden Sätze mit nach Hause nehmen. Oft hören wir, das Leben ist kurz, genieße es. Das ist so eigentlich das, was viele Menschen denken, gerade in der westlichen Welt, wo es uns ja noch relativ gut geht. Ich glaube, wenn man mit Alltagssorgen was heizen, Lebensmittel oder dann noch Krieg obendrauf belastet ist, da kommt einem der obere Gedanke gar nicht, dieses obere Lebensmotto. Vielleicht sollte man aber besser sagen, die Ewigkeit ist lang, bereite dich drauf vor. Das denke ich, dass das auch durch den Simeon so ein Stück weit heute Morgen hoffentlich für euch sichtbar geworden ist. Er war vorbereitet auf die Ewigkeit durch seine Gottesbeziehung, durch seinen Glauben. Und das wünsche ich ja einfach uns allen, dass wir bei allem notwendigen Leben im Jetzt und Hier aber darum wissen, dass es nach dem Tod weitergehen wird und dass Ewigkeit für mich und für dich persönlich ist und eine Zukunft hat durch den Glauben an den Messias, von dem wir heute über Simeon gehört haben. Amen.